Wir sind mit den Worten, einen Schritt im Glauben zu wagen, sozusagen haben den letzten Gottesdienst beendet. Und wenn ihr euch noch gut erinnern könnt, war das Volk Israel voller Begeisterung, sie waren voller Zuversicht, sie waren froh und fröhlich, weil sie Jericho erobert hatten. Mit wenig Macht, mit wenig Anstrengung, im Grunde genommen nur den Befehl Gottes ausgeübt und somit um die Stadt gewandert. Voller Selbstsicherheit, voller Stolz müssen die sich gefühlt haben. Und dann in Josua Kapitel 7, die Niederlage gegen die Stadt Ai. In Kapitel 7 wird von dem ersten Fall des Ungehorsams im verheißenen Land berichtet. Und auf eine unerwartete Weise erlebten sie einfach diese Niederlage. Der Gedanke an eine militärische Niederlage war in ihren Köpfen weit entfernt. Besonders nach diesem super Triumph über Jericho und Ai, Ai war nur eine kleine Stadt. Eine kleine Stadt im Vergleich zu Jericho und doch strategisch, ja, ein Treffpunkt von zwei natürlichen Straßen, Handelsstraßen, die sich von Jericho bis zum Hügelland um Bethlehem erstreckten. Und nun erlebten sie in den ersten Versen die Niederlage. Im Grunde genommen ungehorsam. Und das Kapitel beginnt im Vers 1 mit dem verhängnisvollen Wort: Aber die Kinder Israel vergriffen sich. Die Freude des Sieges über Jericho wurde bald von der Trübsal der Niederlage über die Stadt Ai eingeholt. Obwohl das Vergehen nur von einer Person geschah oder begangen wurde, ist das ganze Volk Israel darin verwickelt und davon betroffen. Und der Vers 1 nennt es im Grunde genommen. Aber sie ahnten noch nicht, in welchem Ausmaß oder nach und nach es haben würde, die Sünde, die begangen wurde. Als Grund neben dem Diebstahl Achans wird auch die Selbstsicherheit des Volkes genannt und Josua. Statt sich wirklich weiter auf den Herrn vertrauen, meinten sie jetzt alles in eigener Kraft schaffen zu können. Wir haben es doch geschafft. Jericho einzunehmen, ein großartiger Sieg. Und ist das nicht auch manchmal unser Problem? Wenn wir einen Erfolg erleben, wenn uns Dinge gut klappen oder gut laufen, dass wir uns dann still und heimlich in Gedanken schnell mal auf die Schulter klopfen und sagen, boah, da war ich gut. Das habe ich gut hingekriegt. Super Gabe, super Einsatz, super Intelligenz von mir, das war gut. Und schon steigt der Stolz, die Selbstsicherheit. Und wir fühlen uns so sicher und denken schnell mal, naja, ich kann es selber, Gott, ich brauche dich nicht. Gott sah Ahans Sünde, als er einige der für Gott bestimmte Dinge für sich nahm. Und deshalb erbrannte der Zorn Gottes gegen die Nation. Bei der Eroberung sah er in der Stadt ein paar Gegenstände. Und er dachte sich, naja, die Stadt wird ja eh umkommen. Also kann ich mir schnell mal in meinem Rucksack mein Ass reinstopfen. Ein bisschen Gold und ein bisschen Silber, ein paar Gegenstücke. Es wird doch keiner merken. Und übrigens haben wir doch lang genug in der Wüste gelitten und mussten auf vieles verzichten. Und wenn es mir jetzt nach diesem Sieg ein bisschen besser geht und ich nur ein wenig davon, was sowieso vernichtet wird, mitnehme, merkt doch keiner. Und anschließend wird es mir gut gehen. Ich darf dann einfach das Leben genießen, ein bisschen Wohlstand für mich. Waren das die Gedanken Ahans? Wahrscheinlich hätte Israels Geschichte hier beendet oder geendet, wenn Gottes Zorn nicht abgewendet worden wäre. Der zweite Punkt, die Niederlage. In den Versen 2 bis 5 sehen wir davon die Ungewissheit des Ungehorsams und die Begierde Achans, seine Nutzen, die er versuchte aus dem Sieg rauszuholen. Josua trifft eine fatale Fehlentscheidung und sie verlieren die Schlacht in Ai. Als die Spähe zurückkamen, sagten sie voller Selbstsicherheit, was soll uns da schon passieren? Es sind ja nur 2.000-3.000 Männer und die können wir einfach mit links bewältigen und wir brauchen da nur ein paar tausend Leute einsetzen und nicht das ganze Volk. Sie haben die Stärke des Feindes unterschätzt und die eigene überschätzt. In diesem Fall wird nirgendwo ein Gebet erwähnt. Es wird nirgendwo erwähnt, dass sie sich zum Herrn ausstreckten und nach Rat fragten. Sondern sie gingen einfach davon aus, letzte Mal hat es super funktioniert in Jericho, also wird es auch jetzt funktionieren. Und ich kann es einfach selber tun. Oder wir können es selber tun. Ist das nicht auch ein natürliches Problem unserer Gesellschaft? Oder dass wir selber manchmal so denken, ich habe es 5-mal gemacht, es hat immer gut funktioniert, da wird es auch diesmal funktionieren. Und wir sind uns sehr selbstsicher, schlau. Wir brauchen Gott nicht mehr. Um Rat bitten, um Schutz. Es ist ein tödlicher Fehler, die Stärke des Feindes zu unterschätzen. Und ich denke, wir Christen versäumen es oft zu erkennen, dass die Feinde mächtig sind. Und deshalb erleben wir auch manchmal eine Niederlage. Und der Apostel Paulus schreibt in Epheser Kapitel 6, Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Ich denke, wir sind uns manchmal so sicher, dass wir sagen, naja, ich sehe das Problem vor mir, ich kann es lösen. Und wir glauben nicht unbedingt, dass da noch groß viele finstere Mächte unterwegs sind. Wir unterschätzen es. Oder wir sind auf der anderen Seite unterwegs und sagen, naja, hinter jeder Ecke, hinter jedem Stein sitzt der böse Geist. Und schon hat er uns im Griff, indem wir in Angst leben und dauernd von dieser Angst geprägt, gejagt, gelähmt sind. Der geistige Sieg macht einen Gläubigen nicht gegen eine heutige Niederlage immun. Nur weil wir gestern gesiegt haben, nur weil wir gestern was gut hinbekommen haben, heißt das nicht automatisch, dass wir es morgen auch hinbekommen werden. Wir dürfen in ständiger Abhängigkeit von Gottes Kraft leben. Als Paulus einmal über den geistlichen Sieg des Christen sprach, schrieb er in Epheser Kapitel 6, Vers 10 folgendes: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Da heißt es nicht in der eigenen Stärke, sondern in der Macht seiner Stärke. Achans Sünde hatte schlimme Folgen. Erstens, viele Männer starben, in Vers 5 lesen wir. Zweitens, Israels Armee war gelähmt vor Angst und ihr Mut schmolz dahin, in Vers 5. Drittens, war sich erst sehr selbstsicher, danach verzweifelte er an Gott, in Vers 7. Viertens, Gott drohte dem Volk, seine Gegenwart zu entziehen, in Vers 12. Fünften, Achan und seine Familie musste getötet werden. In Verse 24 und 26. Um die Sünde konsequent aus dem Weg zu schaffen. Als Israel die Sünde aus der Gemeinschaft entfernte, hatte dies positive Ergebnisse zur Folge. Und davon werden wir nächsten Sonntag hören aus Kapitel 8. Im ganzen Verlauf der Geschichte Israels stellte sich Gottes Segen ein, wenn die Menschen ihre Sünden bereinigten. Auch wir werden Sieg erleben, wenn wir bereit sind, unsere Sünde zum Kreuz zu bringen, zu bereinigen. Und mit ganzem Herzen nach Gottes Plan zu fragen und auch zu folgen. Drittens, wir erleben eine Bestürzung. In den Versen 6 bis 9, Josua und die führenden Männer Israels zerrissen ihre Kleider und streuten sich Staub ins Haar, um ihre tiefe Trauer vor Gott zum Ausdruck zu bringen. Nach dem Supersieg über Jericho waren sie verwirrt über ihre Niederlage gegen die kleine Stadt Ai. Deshalb gingen sie mit tiefer Demut und Reue zu Gott, um seine Anwesenheit zu erhalten. Wenn unser Leben aus den Fugen gerät, sollten auch wir bei Gott um Rat und Hilfe suchen. Josua schien Gott für die Niederlage verantwortlich zu machen. Und ich dachte, so menschlich ist es. Wie oft höre ich es und wie oft erwische ich mich selber? Gott, ich habe mein Bestes gegeben, aber du bist schuld. Du hast mir nicht das Gelingen geschenkt. Oder den Spruch, kennt er den? Gott hat mich so geschaffen. Ich kann nichts dafür. Kennen wir es auch von uns? Sobald etwas nicht klappt, ist Gott an allem schuld. Anstatt die Ursache bei uns zu suchen, Josuas größte Sorge war die Angst, was werden die Völker um mich herum denken? Werden sie den Respekt vor dem großen Gott der Himmel und Erde verlieren? Wie Josua und die führenden Männer Israel sollten wir uns in Demut fassen, um Gottes Wort zu hören, aber auch nach Gottes Wegweisung zu suchen. Als Josua zum ersten Mal Ai angriff, fragte er Gott nicht um Rat, sondern verließ sich auf die Stärke seiner Armee. Kennen wir es auch von uns, dass wir Gott nicht in allem um Rat bitten, sondern uns einfach auf unsere Erfahrung, auf unsere Intelligenz, auf das, was wir ja schon wissen, in Sicherheit biegen. Und dann werden wir enttäuscht, wenn es nicht hinhaut. Erst nach der Niederlage kehrte das Volk um und fragte Gott, was geschehen war. Allzu oft verlassen wir uns auf unsere eigene Fähigkeiten, auf unsere eigene Stärke. Wenn eine anstehende Aufgabe uns leicht erscheint. Und wir wenden uns erst dann an Gott, wenn die Hindernisse zu groß werden oder wir am Boden liegen. Und dann fragen wir, Herr, wo warst du? Fehler, Fehlurteile. Ja, manchmal möchte Gott, dass wir etwas lernen, den Stolz ablegen. Manchmal sogar andere um Rat bitten, wenn man es selber nicht kann oder vielleicht sich nicht sicher ist, bevor er durch uns wirken möchte und wird. Josua breitete vor Gott seine wahre Gedanken aus. Es war die Angst vor den Völkern, die Verwirrung bezüglich Gottes Zusage für die Zukunft. Hatte nicht Gott gesagt, merkt ihr, dass dieses Land uns gehört und wir es einfach einnehmen brauchen? Die Schlange sagte auch. Hat Gott wirklich gesagt? Und plötzlich wird die Schuld woanders gesucht. Wenn wir unsere Bedürfnisse vor Gott verstecken, nehmen wir keine Notiz von dem Einzigen, der uns wirklich helfen kann, und Gott selbst. Er freut sich, wenn wir offen und ehrlich sowie aufrichtig ihm unsere Gefühle zeigen. Wir sind aufgefordert, ehrlich vor Gott zu treten. Er kennt ja uns eh und wir können ihm nichts vormachen. Viertens, Wegweisung. Die Antwort Gottes war in den Versen 10 bis 15: Steh auf. Warum liegst du denn auf dein Angesicht? Der Grund für die Katastrophe lag bei Israel, nicht bei Gott. Israel hatte gesündigt. Warum führte Achans Sünde zur Bestrafung des ganzen Volkes? Unfair, oder? Es handelt sich zwar um den Fehler eines Einzelnen, aber Gottes Auge war, oder in Gottes Auge war es, ein nationaler Ungehorsam gegenüber einem nationalen Gesetz. Gott brauchte die Hingabe des ganzen Volkes für die Aufgabe, das ganze Land zu erobern. Deshalb bedeutete das Versagen einer einzelnen Person, dass alle versagt hatten. Wenn Achans Sünde ungestraft blieb, oder wäre dies ein Freischein für alle anderen in Zukunft, unkontrolliert zu plündern und mitzunehmen, was ihm gerade passte. Das ganze Volk musste die Verantwortung dafür übernehmen, dieses Ungehorsam zu verhindern. Gott zeigte dem Volk die Schritte auf, wie sie vorzugehen hätten. Zuerst sollte sich das Volk heiligen. Es kam kein Sieg über seine Feinde in Frage, bevor dieses Problem nicht gelöst worden war. Zweitens sollte es am nächsten Tag zusammenkommen, um den Schuldigen zu identifizieren. Und drittens sollte die Schuld oder die Schuld, der Schuldige bestraft werden, wie Gott es angeordnet hatte. Gott gibt sich nicht damit zufrieden, dass wir gelegentlich das ab und zu mal das Richtige tun. Er möchte, dass wir immer das Richtige tun. Wir sollen alle Gedanken, Verhaltensweisen oder Gegenstände beseitigen, die uns hindern oder davon abhalten, die Liebe Gottes zu empfangen, in Hingabe zu leben. Fünftens, Aufdeckung. In den Versen 16 bis 21 lesen wir davon. Warum deckte Gott vor Josua nicht einfach die Identität des Schuldigen auf? Er wusste doch, wer es war. Die Antwort ist, dass diese dramatische Methode dem ganzen Volk zeigen sollte, die Ernsthaftigkeit des Ungehorsams gegen Gottes Gebote. Und es einprägen oder sie sich das merken sollte. Gott wusste, dass diese Methode viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Gott wusste, dass diese schuldige Person einiges an Zeit hätte, Buße zu tun und die Sünden zu bekennen. Achans Antwort war offen und ausreichend. Er bekannte seine Sünde und versuchte nicht, sich zu entschuldigen. Achan mag vielleicht gedacht haben, nur ein bisschen Silber und Gold für die viele harte Jahre in der Wüste. Es wird ja eh vernichtet. Warum nicht? Es gehört ja eh anschließend keinem. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal so gedacht habt. Besuchte mal meine Tante und ich hatte tierischen Hunger. Und ich dachte, boah, ich möchte echt einfach was essen. Und ich wartete ab, bis meine Tante auf dem Klo war und ich ging zum Kühlschrank und nahm mir was zu essen. Und anschließend dachte ich, mei, das bisschen Essen, daran wird sie nicht sterben. Ist ja nicht so schlimm. Nur das bisschen Gold und Silber wird ja keinen Unterschied machen. Aber ich hatte sie nicht gefragt. Ich habe mich einfach bedient, was nicht mir gehört. Und ich bekam ein schlechtes Gewissen. Tagelang. Ich konnte nachts nicht einschlafen, weil ich einfach Unrecht getan hatte. Bis ich mich auf den Weg machte zu meiner Tante. Ihr bekannt oder ihr sozusagen es erklärt hatte, was ich gemacht habe und um Vergebung gebeten habe. Und dann erlebte ich eine Erleichterung. Natürlich, sagte sie im Nachhinein, war nicht so schlimm. Ich hättest du nur fragen können. Ich hätte dir noch viel mehr, den ganzen Tisch gedeckt. Aber als kleiner Junge dachte ich so, das bisschen wird ihr nichts ausmachen. Ich war schon halbwegs gut erzogen, dass ich fragen sollte, bevor ich mir was nehme, wenn es nicht mir gehört. Und das erleben wir hier auch. Und dann der Tod. Die Verse 22 bis 26. Achan unterschätzte Gott und nahm seine Befehle nicht ernst. Es mag Achans als unbedeutende Kleinigkeit erschienen sein, aber die Sünde hatte dramatische Auswirkungen für das ganze Volk, besonders für seine ganze Familie. Wie bei Achan hat auch unser Handeln Auswirkungen auf mehrere Menschen als nur uns selbst. Vielleicht betrifft es nur meine Familie. Vielleicht leidet nur meine Familie drunter, weil ich in Sünde lebe oder weil ich mir für was Falsches entschieden habe. Vielleicht betrifft es die ganze Gemeinde, wenn ich in Sünde lebe und nicht bereit bin, die Sünde zu bekennen und sie zum Kreuz zu bringen. Vielleicht wird die ganze Gemeinde in Dreck gezogen, weil einer sich entschieden hat, in Sünde zu leben und zu bleiben. Vielleicht ist das Zeugnis, was wir dann von uns geben, mehr ein Anstoß, als dass es Menschen zu Gott führt. Und wenn ich mich entscheide, in Sünde zu leben, dann zieht es vielleicht den Namen Gottes in Dreck. Deshalb ruft uns das Wort auf, Buße zu tun, zu bekennen. Und nicht es wegzuschieben und zu sagen, naja, ist nur eine Kleinigkeit. Sondern ganz persönlich zum Kreuz zu kommen und Buße zu tun. Zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Buße ist gefragt. Und erst in 1. Johannes, in Kapitel 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, indem er uns reinigt von all unserer Schuld. Und das ist doch Hoffnung. Wir brauchen nicht uns schlecht fühlen. Wir brauchen nicht in der Sünde verweilen. Gott sagt uns zu, komm zu mir, bekenne es und ich vergebe dir. Ich denke, wir dürfen einiges lernen aus diesem Kapitel. Nicht hochmütig zu werden, nicht uns in Selbstsicherheit zu wiegen, nicht die Sünde versuchen wegzureden oder zu klein zu machen. Aber wir dürfen auch lernen, dass Gott zu seinem Wort steht und dem Volk wieder Segen und Erfolg bringt. Und davon hören wir nächsten Sonntag in Kapitel 8. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, danke. Danke, dass du unser Herr und Gott bist. Danke, Herr, dass du möchtest, dass wir zu dir kommen. Das, was uns belastet, all die Fehler, all die Dinge, die wir verkehrt gemacht haben, bei dir ablegen. Danke, Herr, dass du ein guter, treuer und gerechter Gott bist, der die Sünde vergibt und uns reinigt von all unserer Schuld, der uns immer wieder aufmuntert, Hoffnung schenkt, Kraft, Zuversicht. Danke, Herr, dass wir in jeder Lage dich um Rat bitten dürfen. und auf dich hören dürfen, was du für uns vorhast. Amen.